Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, hier bei euch in Espelkamp zu sein. Ich habe mich wahrscheinlich schon den ganzen Monat Februar auf diese Tage hier gefreut und bedanke mich auch bei euch ganz herzlich für diesen warmen und herzlichen Empfang. Es ist immer wieder schön, nach Espelkamp zu kommen. Ich bin hier selber neu aufgewachsen, wäre zu viel gesagt, aber habe die ersten Lebensjahre meines Lebens hier in Espelkamp gewohnt, in Gabelhorst und in der Spechtstraße. Und als ich heute ein bisschen früher da war und nochmal durch diese Stadt gefahren bin, kam mir doch so einiges bekannt vor. Und ich habe viele Verwandte in dieser Stadt. Insofern ist es immer schön, nach Espelkamp zurückzukommen in einer gewissen Weise. Ich sollte ein paar Worte zu mir sagen. Mein Name ist André Tövs. Ich bin 30 Jahre alt, seit 7 Jahren verheiratet mit meiner lieben Frau Caroline. Wir haben zusammen 3 Söhne im Alter von 5, 3 und fast 11 Monaten. Sie heißen Jeremia, Phil und Jaron. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, warum denn nicht Amos? Wir haben drüber nachgedacht, aber Amos Tövs, da hast du zweimal das S, das passt nicht ganz so gut. Aber Leute aus unserer Gemeinde haben ihr Kind letztens Amos genannt und das freut mich natürlich auch. Ja, wieso komme ich zum Propheten Amos? Dahinter steckt eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mich in meinem Studium an der Bibelschule ein bisschen mehr mit diesen Propheten befasst und ihn auch kennen und lieben gelernt. Natürlich das ganze Wort Gottes, aber wenn man sich intensiver mit einem Buch befasst, da hat man auch irgendwie eine besondere Beziehung zu so einem Buch. Und irgendwann saßen wir im Ältestenkreis bei uns und wir haben darüber uns unterhalten, wer demnächst über etwas predigen wird. Wir haben uns ausgetauscht, über welche Predigtreihe Daniel Siemens predigen wird, Jakob Görtzen. Und ich wusste es nicht so ganz. Was soll ich als nächstes predigen? Und dann sagte Daniel mir, André, dann predige doch einfach mal Amos durch. Ich dachte, oh, das wird eine Herausforderung. Einen kleinen Propheten, jeden Vers durchpredigen. Amos hat ganz viel Gericht. Das werden wir merken in diesen Tagen. Amos schmiert uns keinen Honig um die Ohren. Er redet Klartext. Aber das ist wichtig, dass wir immer wieder auch mal Gottes Klartext hören, weil es so wichtig ist, dass wir ständig uns von seinem Wort verändern lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer wieder auch Gemeindemitglieder danach zu mir kamen und gesagt haben, André, ich wusste gar nicht, dass das Alte Testament so aktuell ist, spricht genau in unsere Zeit. Und das ist mein Wunsch, dass wir auch in diesen Tagen diese Erfahrung machen. Amos spricht in unsere Zeit, Gott spricht in unsere Zeit. Und mein Wunsch ist, dass wir uns wirklich in diesen Tagen von Gott verändern lassen. Dass wir schon jetzt heute Abend hier sitzen und sagen, bitte rede, Herr, dein Knecht hört. Ich brauche Veränderung. Bitte rede du, veränder du mich, ermutige du mich durch dein Wort und dass wir Gott neu erkennen, dass wir Gott tiefer erkennen und dass unsere Liebe letztendlich zu Gott wächst und wir einen größeren Hunger nach Gottes Wort bekommen. So viel zur Einleitung. Ich möchte mal die Frage stellen, kennen wir Menschen in unserem Umfeld, die dafür bekannt sind, dass sie schnell mal losbrüllen? Vielleicht denken wir an einen Nachbar. Also wir haben bei uns in der Gegend einen Nachbar wohnen. Wenn der mal brüllt, den hören wir ein paar Häuser weiter. Er regt sich auf, weil ein Ast des anderen Nachbars über sein Grundstück ragt. Und plötzlich fängt er wie aus heiterem Himmel an zu brüllen, dass die ganze Straße es hört. Vielleicht denken wir an einen Lehrer aus der Schulzeit, der in die Klasse kam mit den Klausuren unterm Arm und erstmal auf gut Deutsch ein Donnerwetter losließ, weil die Klausur, weil die Prüfung so schlecht ausgefallen ist. Ich muss da immer wieder an meinen früheren Fußballtrainer denken. Ich habe in der Teenagerzeit im Verein gespielt. Unser Trainer war dafür bekannt, dass er am Spielfeld dran stand und gebrüllt hat. Und zwar unabhängig davon, ob wir als Mannschaft gut gespielt haben oder schlecht. Er brüllte einfach. Ich kann mich an ein besonderes Spiel erinnern. Wir haben gegen einen Lokalrivalen gespielt und wir haben 17-0 geführt. Also für diejenigen, die sich nicht so gut im Fußball auskennen, 7-0 ist sehr hoch. Aber 17-0, das hat fast historische Ausmaße. Und wir führen 17-0 und der Trainer steht am Spielfeldrand und brüllt auf uns. Ich dachte mir nur in dem Moment, was hat der Mann? Besser kann man doch nicht spielen. Warum brüllst du? Es ist unangenehm, angebrüllt zu werden, oder? Es ist unangenehm. auf der Arbeit, vom Vorgesetzten angebrüllt zu werden. Aber kann es sein, dass es manchmal berechtigt ist? Kann es sein, dass wir manchmal so einen drastischen Ton brauchen, damit wir den Ernst der Lage wirklich erkennen? Das Thema meines ersten Vortrages heute lautet: Wenn Gott anfängt zu brüllen. Wenn Gott anfängt zu brüllen. Den Text, den wir uns in dieser ersten Einheit anschauen wollen, kommt aus Amos 1, Vers 1 und er geht bis Kapitel 2, Vers 8. Der erste Punkt lautet: Wenn Gott anfängt zu brüllen, dann sollen es die Menschen erfahren. Ich lese die ersten beiden Verse aus der Luther-Übersetzung. Dies ist, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usias, des Königs von Juda, und Jerobiam, des Sohnes Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach: Der Herr wird aus Zion brüllen, da haben wir es, und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. Diese beiden Verse bilden die Einleitung in das Prophetenbuch und wir erfahren hier zunächst einiges über den Autor, über Amos. Amos ist eigentlich kein, möchte man sagen, professioneller Prophet. Er ist kein Berufsprophet. Wir würden heute sagen, er steht nicht im vollzeitlichen Dienst. Damals gab es so etwas wie Berufspropheten. Es gab sogar Prophetenbibelschulen. Elisa hatte Prophetenjünger um sich. Aber Amos gehörte nicht zu diesen Menschen. Er hatte kein Studium in Prophetie. Er war einfach ein ganz normaler Schafzüchter. Und daraus lernen wir bereits eine Sache für unser Leben. Ich möchte immer wieder auch die Anwendungen zu heute bringen. Gott gebraucht ganz normale Menschen. Gott gebraucht einfache Menschen. Um dich von Gott gebrauchen zu lassen, musst du nicht unbedingt auf die Bibelschule gehen. Es ist hilfreich, auf die Bibelschule zu gehen, aber Gott gebraucht ganz normale, einfache Menschen. Und das müssen wir immer betonen, weil durchweg in der Bibel gebraucht Gott diejenigen, die fehlerhaft sind. Gott gebraucht die Einfachen. Gott gebraucht einen Mose, der stottert. Gott gebraucht einfache Fischer, wo sich die anderen wundern, wieso reden diese Jünger so gelehrte Worte? Sie sind doch einfach nur Fischer. Aber Gott gebraucht das Einfache. Und deswegen möchte ich dir das schon mal mitgeben. Gott möchte dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen, wenn du dich ihm ganz hingibst. Gott gebraucht einen Amos und Amos hat hier eine Botschaft, so heißt es im ersten Vers, über Israel, das heißt über das Nordreich. Israel war ja gespalten nach Salomo in Nord- und Südreich. Amos muss eine Botschaft für das Nordreich verkündigen, aber Amos selber kommt aus Tekoa. Und Tekoa, wenn wir jetzt eine Karte hätten, würden wir sehen, Tekoa liegt im Südreich. Warum erwähne ich das? Da gibt es eine wirkliche Spannung zwischen diesen beiden Orten. Das Nordreich und das Südreich, die haben sich nicht gut verstanden. Das waren Lokalrivalen. Ja, wer sich so ein bisschen im Fußball auskennt, ist vielleicht vergleichbar mit Schalke und Dortmund. Ja, Lokalrivalen. Ich habe überlegt, ob Essebekamp so einen Lokalrivalen hat, vielleicht Osnabrück, aber ist wahrscheinlich hier nicht so ausgeprägt. Bei uns Kölnern ist das so, Köln und Düsseldorf, die können nicht so ganz miteinander. Und so war es mit dem Nord- und Südreich und jetzt muss Amos als sozusagen schon fast als Ausländer in dieses Nordreich gehen, wo die Menschen eigentlich die Menschen aus dem Südreich gar nicht mögen. Das heißt, Amos hat eine ganz besondere Herausforderung hier, man hat ihn vielleicht sogar an seinem Akzent erkannt. Weiter erfahren wir hier aus diesen ersten Versen etwas über die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, anhand der Königsjahre. Hier werden einige Könige erwähnt und weil wir die Regierungsjahre kennen, lässt sich das Buch etwa auf 750 vor Christus datieren. Warum ist das wichtig? 722 führt Gott das Nordreich in die Gefangenschaft. 30 Jahre zuvor steht Amos bereits da und verkündigt das Gericht. Gott wird euch richten, wenn ihr nicht umkehrt. Sie sind nicht umgekehrt und mussten in die assyrische Gefangenschaft. Die Zeit, in der Amos spricht, ist sehr vergleichbar mit unserer Zeit, ihr Lieben. Es ist eine Zeit des Wohlstandes. Die Leute leben im Nordreich wie die Made im Speck. Sie lassen es sich gut gehen, sie wollen Spaß haben und dabei verlassen sie Gott. So ist es leider häufig bei Menschen, wenn es einem gut geht, vergisst man Gott, den Geber aller guten Dinge. Und in diese Spaßgesellschaft hinein schickt Gott diesen Propheten Amos, einen Schafzüchter, mit einer Botschaft von Gott. Übrigens, lasst mich noch ein bisschen was zu den Propheten sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig ein falsches Verständnis von Propheten haben. Wenn wir an Propheten denken, denken wir meistens an Zukunftsvorhersage. Aber die wenigsten Propheten haben die ferne Zukunft vorhergesagt. Vielleicht 5% aller Prophetien im Alten Testament beziehen sich auf die ferne Zukunft. Nur 1% auf Dinge, die jetzt noch ausstehen. Da sieht man mal, wie wenig eigentlich ferne Zukunftsvorhersage im Alten Testament zu finden ist. Das ist eher im Buch der Offenbarung der Fall. Aber Propheten hatten den Auftrag von Gott, in die Situation hineinzusprechen. So wie heute ein Prediger Sonntagmorgen auf der Kanzel. Er spricht in die Situation hinein und ruft die Menschen zur Umkehr auf. Genau das war damals die Hauptaufgabe der Propheten. Sie hatten ein Wort von Gott für die Situation. Weiter lesen wir in Vers 1, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Das heißt, die Predigten von Amos wurden erst 2 Jahre später, nachdem er sie gehalten hat, von ihm selbst aufgeschrieben. Und dazwischen gab es ein Erdbeben. Und damit möchte Gott schon etwas deutlich machen. Sachen, die Amos bereits gepredigt hat, sind 2 Jahre später bereits eingetroffen. Das heißt, wenn wir jetzt das Buch lesen, Amos ist ein echter Prophet, kein falscher Prophet. Das, was er vorhergesagt hat, das trifft ein. Gott redet durch ihn und Gottes Wort ist wirksam. Das möchte Amos, das Buch Amos, uns hier von Anfang an deutlich machen. Das gilt genauso für unsere Zeit. Gottes Wort ist wirksam und ich wünsche mir, dass wir das auch an diesem Abend sehen. Wir kommen zu Vers 2. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. Vers 2 kann man in einer gewissen Weise als die Zusammenfassung des gesamten Buches sehen. Gott brüllt, denn ständig sehen wir im Buch Amos Gerichtsbotschaften. Und die sind gerade bei Amos so geballt vorhanden. Bei Hosea sehen wir einen ständigen Wechsel von Gericht und Gnade, Gericht und Gnade, Gericht und Gnade. Bei Micha auch, Gericht und Gnade, Gericht und Gnade. Bei Amos, Gericht, 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 Gericht. Dann in Kapitel 5, Gerd hat den Vers gelesen, Gnade, Gericht, 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 Gericht und ganz am Ende sehr, sehr viel Gnade. Aber hier haben wir zunächst einmal sehr viel Gericht. Gott brüllt. Und wenn ein Löwe brüllt, wenn wir das jetzt mal das Bild aus der Tierwelt nehmen, wenn ein Löwe brüllt, ist er bereit zu attackieren. Gott brüllt, er will die Sünde attackieren. Das Gericht in Vers 2 betrifft die Natur. Amos als Schafzüchter erwähnt hier die Weideplätze der Hirten. Und der Punkt ist, wenn der Berg Karmel, das ist die fruchtbarste Gegend im Land, wenn er verdorren wird, dann bedeutet das das Ende aller Vegetation im Land. Das heißt, wir sehen hier, Gott macht ernst. Gott rechnet ab. Gott brüllt. Natürlich ist Gott nicht in erster Linie ein brüllender Gott. Das ist mir auch wichtig, hier zu sagen. Es ist wichtig, dass wir ein ausgewogenes Gottesbild haben. Da hat man doch mal in der Kinderarbeit eine Übung gemacht. Und die Kinderstundenleiterin oder der Kinderstundenleiter hat den Kindern die Frage gestellt, wenn Gott einen Beruf hätte, welche Berufe würden Gott am ehesten beschreiben? Und ein Kind meldete sich und sagte Richter und Polizist. Das sagt einiges über das Gottesbild. Wenn wir uns hier mit Gott im Buch Amos beschäftigen, ist es mir wichtig, auch deutlich zu machen, Gott ist eigentlich langsam zum Zorn. Gott ist schnell bereit, gnädig zu sein und zu vergeben. Gott ist langsam zum Zorn. Gott hat einen sehr langen Atem. Gott will dem Sünder die Chance zur Umkehr geben. Aber weil Gott eben zugleich heilig ist und gerecht ist, muss er die Sünde, wenn sie anhält, bestrafen. Sonst wäre er kein guter Gott. Wenn Gott einen Mörder für seine Tat nicht bestraft, wenn er nicht Buße tut, wäre er kein guter Gott, kein gerechter Gott. Und so sehen wir hier, Gott brüllt über die anhaltende Sünde. Und er möchte, dass der Prophet Amos das dem Volk deutlich macht, dass Gott zornig ist über ihre Sünde. Wenn wir in die Bibel schauen, aber auch in die Kirchengeschichte, dann sehen wir das immer wieder, dass Gott einzelne Männer berufen hat, um auf die Sünde im Land aufmerksam zu machen. Wir feiern nächstes Jahr das Jubiläum der Reformation. Martin Luther wurde von Gott berufen in einer ganz finsteren Zeit in Deutschland, in einer der dunkelsten Zeiten überhaupt. Gebraucht Gott einen Mann, um deutlich zu machen, ihr Lieben, Gott brüllt, wenn er den Ablasshandel sieht. Gott ist damit nicht einverstanden, kehrt um. Wenn wir in die Erweckungsbewegung schauen, Jonathan Edwards, ein gewaltiger Erweckungsprediger, erhielt eine Predigt zu dem Titel Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Er machte den Menschen klar, dass Gott brüllt, wenn er die Sünde sieht. Und massenweise Menschen kamen zum Glauben. Wisst ihr, ihr Lieben, ich frage mich, kann es sein, dass Gott auch angefangen hat, über unser Land zu brüllen? Ich denke ja. Schaut mal, und gerade deswegen braucht es auch heute Menschen wie Amos, die aufstehen mit einer Botschaft von Gott, einer Botschaft des Zorns und der Gnade zugleich. Menschen, die das, was Gott in seinem Wort gesagt haben, in die Situation sprechen. Menschen, die sagen, auch wenn du mich vielleicht für intolerant hältst, ich muss dir sagen, dein Lebensstil gefällt Gott nicht. Kehre um, es gibt Vergebung für dich. Haben wir den Mut, Sünde anzusprechen bei Arbeitskollegen? Haben wir den Mut, auf der Straße den Menschen deutlich zu machen, wenn ihr so weiterlebt, geht ihr verloren? Denn Gott brüllt, wenn er die Sünde sieht, aber zugleich möchte er vergeben. Sind wir bereit dazu? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Sind wir bereit dazu, uns von Gott gebrauchen zu lassen, in unserer Schwachheit? Wir müssen keine Profis sein, Amos war es auch nicht, aber zu sagen, Gott, gebrauch du mich in einer Welt, die dem Bach runtergeht. Wenn Gott anfängt zu brüllen, dann sollen es die Menschen erfahren. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wenn Gott anfängt zu brüllen, dann betrifft es die Ungerechtigkeit in der Welt. Schaut mal, ab Vers 3 beginnt jetzt ein Block, der geht bis Kapitel 2, Vers 3, in dem Gott 6 verschiedene Nachbarvölker Israels auf die Anklagebank setzt und sämtliche Verbrechen auflistet und mit ihnen abrechnet. In diesen Versen, das möchte ich kurz vorab sagen, wollen ja auch ein bisschen Bibelstudium machen in diesen Tagen, aber auch uns immer wieder fragen, was nehmen wir mit für unser Leben. In diesen Versen sehen wir ein Schema. Zunächst einmal wird das Gericht über eine Nation angekündigt. Dann finden wir jeweils die Formel um 3, ja um 4 Frevel willen. Das ist ein poetisches Merkmal und möchte einfach deutlich machen, die Sünden haben sich angehäuft in diesem Land. Dann wird stellvertretend die Hauptstadt des Landes genannt und dann folgt die Nennung des Verbrechens. Übrigens, Gott richtet nie ohne Begründung. Gott sagt, warum es Gericht gibt. Er nennt die Sünde beim Namen und dann kommt die Abrechnung. Wir gehen jetzt Vers für Vers durch. Es ist mir wichtig, dass wir uns den gesamten Text anschauen, nicht zu schnell zu den Anwendungen kommen, denn sonst bleiben wir zu allgemein beim Allgemeinen stehen, sondern dass wir spezifische Anwendungen aus dem Text holen. Zunächst einmal sitzen die Aramäer auf der Anklagebank Gottes. Da heißt es in den Versen 3 bis 5, so spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Damaskus, das ist die Hauptstadt, will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernem Dreschlitten gedroschen haben, sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hazaels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren, und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bekat-Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden ausrotten, und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden. Nicht ganz einfach zu verstehen, was ist hiermit gemeint. Die Aramäer werden zuerst genannt und das nicht von ungefähr. Sie sind eigentlich der Hauptfeind Israels. Das heißt, Amos beginnt seine Predigt, indem er erstmal über die Sünden der anderen spricht. Er predigt ja zu den Israeliten und sagt, eure Feinde werden gerichtet werden für ihre Sünden. Das finden die Leute natürlich super, wenn Amos das Gericht über die Feinde verkündigt. Aber das, was die Aramäer hier mit Gilead gemacht haben, ist beispiellos brutal. Sie haben die Einwohner Gileads zusammengebunden, alle auf ein Feld gelegt und sind dann mit Mähdrescher rübergefahren. Sie haben ein Massaker angerichtet. Das ist ein Ereignis, was Amos hier nennt. Und der Punkt ist, Gott wird das richten. Gott wird die Ungerechtigkeit richten. Es ist ein beispielloses Verbrechen. Die Aramäer, die Führungspersonen, werden zur Rechenschaft gezogen werden. Sie müssen zurück nach Kir. Sie waren schon mal in Kir, die Aramäer, in der Gefangenschaft. Das ist ungefähr so, als wenn die Israeliten zurück nach Ägypten mussten, aber sie bekommen ihre gerechte Strafe. Dann sind die Philister dran, die Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Gaza will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben, sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. Und ich will die Einwohner aus Aschdod, auch eine Stadt der Philister, und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden. Und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht der Herr. Was ist hier passiert? Hier ist was anderes passiert. Die Philister wollen Geld machen. Sie stellen sich die Frage, wie kommen wir am schnellsten ans Geld? Da fällt ihnen ein, die Edomiter. Die brauchen doch für ihren Kupferbergbau immer Sklaven. Wir haben einen Plan und sie fallen in Israel an, sie überfallen Dörfer, schleppen hilflose Israeliten mit in die Gefangenschaft und verkaufen sie als Sklaven an die Edomiter. So kann man schnell Geld machen. Das war die Ungerechtigkeit der Philister und Gott sagt, das war nicht in Ordnung. Ihr habt die rote Linie überschritten, ihr werdet gerichtet werden. Dann sind die Phönizier dran. Ihr merkt, Volk für Volk sitzt auf der Anklagebank. Und da heißt es, so spricht der Herr, um vier Frevel willen derer von Tyros will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Tyros schicken, das soll seine Paläste verzehren. Die Phönizier sind auf die gleiche Idee gekommen wie die Philister. Sie haben im Prinzip dasselbe gemacht. Aber der Gemeinheitsgrad ist hier etwas schwerer. Warum? Von den Philistern hätte man sowas erwarten können. Die Philister waren durch und durch böse gegenüber den Israeliten. Aber die Phönizier waren eigentlich Freunde. Salomo und Hiram haben einen Bruderbund geschlossen. Das sehen wir übrigens in 1. Könige 5, Vers 26. Hiram hat beim Tempelbau mitgeholfen. Der Herr aber hatte Salomo Weisheit gegeben, wie er ihm zugesagt hatte. Und es war Friede zwischen Hiram, der Phönizier, und Salomo, und sie schlossen einen Bund miteinander. Das heißt, hier verkaufen Freunde Freunde als Sklaven. Es ist noch hinterlistiger als das, was die Philister gemacht haben. Es gab in Deutschland einen Aufschrei, wo wir festgestellt haben, die Amis hören uns ab. Es war in den Medien. Und immer wieder hat man den Satz in erster Linie von der Opposition gehört, Freunde dürfen Freunde doch nicht abhören. Und ich denke, zu Recht, das ist eigentlich ein Unding, wobei ich mich hier politisch nicht zu stark positionieren will. Aber das, was die Freunde hier im Text, die Phönizier mit den Israeliten gemacht haben, ist noch mal mehr gemeiner. Sie haben sie verkauft als Sklaven, hinterlistig. Und Gott sagt, das hat Konsequenzen, was sie gemacht haben. Als nächstes sind die Edomiter dran, in den Versen 11 bis 12. So spricht der Herr, um vier Frevel willen derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten, sondern ich will ein Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bosra vernichten. Was hat Edom getan? Edom hat ja auch eine besondere Beziehung zu Israel. Die Edomiter sind ja die Nachkommen von Esau, die Israeliten die Nachkommen von Jakob. Das heißt, es gibt eine Bruderbeziehung zwischen Edom und Israel. Aber wie haben die Edomiter reagiert, als die Israeliten aus Ägypten raus waren und nur gefragt haben, Edom, dürfen wir durch dein Land ziehen? Edom hat es nicht einfach nur verneint, sie haben den eigenen Bruder, das Brudervolk, mit dem Schwert verfolgt. Wisst ihr, was daran so interessant ist? Dieses Ereignis ist zur Zeit von Amos bereits 700 Jahre her. Was lernen wir über Gott? Bei Gott verjährt keine Ungerechtigkeit, für die nicht um Vergebung gebeten wird. Wer um Vergebung bittet, da führt Gott kein Buch. Er denkt nicht an unsere Sünden aus der Vergangenheit. Das ist das Wunderbare. Aber wenn man sie nicht bekennt, bei Gott verjährt nichts. Gott führt Buch über unbekannte Sünden. Er kennt jede Einzelheit aus der Vergangenheit ganz genau. Und er sagt, dafür werden die Edomiter in Schutt und Asche gelegt werden. Kommen wir zu der Ungerechtigkeit der Ammoniter. Und ihr Lieben, das ist so brutal, dass man fast sagen müsste, der Text ist ab 16 oder ab 18, was sie gemacht haben. Vers 13 bis 15. So spricht der Herr, um vier Frevel willen derer von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben. Und ihr Gebiet zu erweitern, sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tage der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tage des Sturms. Dann wird ihr König samt seinen Oberen gefangen weggeführt werden, spricht der Herr. Das Alte Testament berichtet viel von Kämpfen zwischen Gilead und den Ammonitern. Das lag auch vom Gebiet nebeneinander, vor allen Dingen in der Richterzeit. Und irgendwann, die Bibel nennt das Ereignis nur hier bei Amos, aber gab es diesen Übergriff, wo die Ammoniter so weit gegangen sind, unschuldige Frauen und Kinder brutal umzubringen. Etwas Grausameres kann man kaum tun. Dieses Ereignis liegt 600 Jahre zurück, aber Gott hat es nicht vergessen. Als letztes sind dann die Moabiter ran. Und auch hier sehen wir eine Besonderheit über das Gericht Gottes. Verse 1 bis 3, jetzt aus Kapitel 2. So spricht der Herr, um vier Frevel willen derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Kirjot verzehren und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall. Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und all ihre Oberen samt ihm töten, spricht der Herr. Was ist hier dran interessant? Das Interessante hieran ist, es betrifft Israel gar nicht. Schaut mal, die Moabiter haben sich an den Edomitern vergriffen. Und Gott sagt hier, dafür werden sie gerichtet werden. Das heißt, Gott interessiert in der Welt nicht nur das Unrecht, das an seinen Kindern begangen wird, sondern Gott interessiert jedes Unrecht, auch wenn sich zwei Heidenvölker, wenn es keine Christen sind, keine Kinder Gottes, aber wenn da Unrecht geschieht, richtet Gott genauso, wie als wenn es an seinen Kindern geschieht. Worin besteht hier genau das Verbrechen? Sie haben die Gebeine des Königs von Edom zu Asche verbrannt. Wenn im Alten Testament von Gebeinen die Rede ist, dann ist der Mann bereits tot. Es geht hier um eine Art Leichenschändung. Ein wehrloser Menschenrest wird missbraucht, eine Entehrung, die gegen jede Menschlichkeit verstößt. Und Gott sagt, dafür müssen die Moabiter büßen. Es war jetzt ein sehr langer Abschnitt und sehr viel Gericht. Ich weiß, es ist hart. Aber was lernen wir daraus für uns, wenn wir heute Abend hier rausgehen? Was nehmen wir mit? Einmal nehmen wir mit, Gott entgeht keine Ungerechtigkeit in dieser Welt. Gott hat nicht nur ein ungefähres Wissen über die Ungerechtigkeit in dieser Welt, sondern ein detailliertes Wissen. Er zählt die Dinge auf, die passiert sind, auch wenn sie schon 100 Jahre zurückliegen, weil es bei Gott keinen Schnee von gestern gibt. Um es mal etwas konkreter zu machen, Gott weiß Bescheid, wenn vor 4 Jahren in Osnabrück ein Gebrauchtwagenhändler den Kilometerstand runtergedreht hat, bevor er das Auto verkauft hat. Es ist ein Unrecht. Gott weiß es genau. Gott hat es sich notiert. Gott weiß auch, wenn ein Mann vor 33,5 Jahren auf den Färöer Inseln seinen Nachbar bestohlen hat. Gott weiß es. Gott weiß genau Bescheid, wenn vor 527 Jahren in Indien eine Frau vergewaltigt wurde. Gott weiß es. Gott sieht jedes Unrecht. Wisst ihr, in Deutschland ist man jetzt teilweise noch damit beschäftigt, die Kriegsverbrechen aufzuarbeiten. Immer wieder hört man es in den Nachrichten, dass ein ehemaliger SS-Offizier mit 90 Jahren vor Gericht steht und ihn den Prozess zu machen. Ihr Lieben, so viel ist noch nicht ans Licht gekommen. Aber Gott weiß alles. Gott weiß alles. Gott weiß, Gott hat es gesehen, als der 10-jährige Mirko in Grefrath entführt, sexuell missbraucht und schließlich ermordet wurde. Gott weiß alles, was der sogenannte Islamische Staat zurzeit tut. Vielleicht fragen sich so manche Christen, warum schreitet Gott nicht ein? Handelt Gott nicht? Oh doch, Gott brüllt, wenn er das sieht. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das ist auch eine Ermutigung, zu sehen, dass wir an einen Gott glauben, der gerecht ist und der jedes Unrecht sieht. Gott hasst jede Form der Ungerechtigkeit. Er fängt an zu brüllen wie ein Löwe, der auch attackieren wird. Gott brüllt, wenn ein Obdachloser von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen wird. Hatten wir letztens bei uns im Stadtteil. Vor einigen Jahren, aber vor etwa 2 Wochen wurde hinter unserem Gemeindehaus eine junge Frau ermordet. Gott sieht sowas und Gott brüllt. Gott wird zu einem brüllenden Löwen, wenn in Thailand ein burmesisches Flüchtlingskind entführt und zur Prostitution verkauft wird. Und wisst ihr was? Gott brüllt auch bei jeder Abtreibung. Unabhängig davon, ob das Kind behindert ist oder nicht. Wisst ihr, wir sagen, ja, Schwangere aufschlitzen, das tun wir nicht. Aber wir schlitzen, nicht wir, aber die Menschen schlitzen die Babys im Mutterleib auf. Sind wir wirklich so viel besser? Der Punkt ist, Gott sieht alles. Gott sieht die Ungerechtigkeit und er wird Menschen zur Rechenschaft ziehen. Ich möchte das Ganze aber auch mal so ein bisschen auf die persönliche Ebene runterbrechen. Vielleicht hast du in deinem Leben schon sehr viel Unrecht erlebt. Vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht wurdest du hintergangen von Menschen, von denen du es nie gedacht hättest. Vielleicht bist du momentan auf der Arbeit gemobbt und es fällt dir schwer, an den morgigen Tag zu denken. Vielleicht wurdest du in der Schule sehr viel gehänselt. Vielleicht haben sie über dich gespottet, über deinen Glauben. Vielleicht tun sie das jetzt gerade. Weißt du was? Gott hasst das, was diese Menschen mit dir machen. Und Gott schreibt es sich auf. Auch heute wurde mein Kind wieder gemobbt. Auch heute wurde mein Kind wieder für seinen Glauben an mich fertig gemacht. Gott schreibt es sich auf. Gott sieht es. Und er wird irgendwann für dein Recht sorgen. Nicht unbedingt in diesem Leben, aber steht in der Offenbarung im Himmel, wird er alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und das soll dich ermutigen, wenn du jetzt vielleicht Bitterkeit mit dir trägst, wenn du vielleicht an ein bestimmtes Ereignis denkst, vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde, wo eine Schwester oder ein Bruder dich hintergangen hat und immer wenn du diese Person siehst, packt es dich und du merkst, es ist Bitterkeit in meinem Herzen. Da möchte ich dich ermutigen, du kannst loslassen. Gott wird für dein Recht einstehen. Wisst ihr, der Apostel Paulus findet Ruhe in der Gerechtigkeit Gottes. In seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 14, da sagt er, Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Das ist befreiend. Wir können loslassen. In der Bibel heißt es, rächt euch nicht selbst. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Gebt die Sache Gott ab. Er ist gerecht. Er wird für die Gerechtigkeit sorgen. Kommen wir mal zurück zum Text. Ich habe euch jetzt mal eine Karte mitgebracht. Wir sehen hier ist Israel. Amos kommt aus dem Südreich, das ist Juda, und hat eine Botschaft für Israel. Und er predigt erstmal über die Sünden der anderen. Er sagt, Aram wird gerichtet werden. Die Philister werden gerichtet werden. Und wisst ihr was, während er diese Botschaft verkündigt, ich kann mir vorstellen, die Leute jubeln ihm zu. Ja, das ist so ähnlich, lass mich nochmal ein Fußballbeispiel beibringen, ich werde nicht zu viele davon bringen, aber das ist ungefähr so, als wenn ein Dortmund-Fan vor der Südkurve steht und sagt, Schalke steigt ab. Ja, da freuen sich alle. Und so steht Amos vor den Israeliten und sagt, eure Feinde werden von Gott gerichtet werden. Das ist eine gute Botschaft für sie. Und sie sehen, die Philister werden von Gott gerichtet, endlich mal. Und die Phönizier werden von Gott gerichtet, das ist gut. Die Ammoniter, die Moabiter und die Edomiter, sie werden allesamt von Gott gerichtet. Und jetzt gibt es da die Leute, vielleicht unter Amos Zuhörern, die genaue Ahnung haben von der Geografie. Sagen, gut, Amos, seine Predigt hatte bisher 6 Punkte. Die 6 Völker, die 6 Nachbarvölker, wurden allesamt gerichtet. Und jetzt stellt sich die Frage, 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Wird Amos noch wirklich das Gericht über unseren Erzfeind Juda aussprechen? Da hätten sie sich nämlich am meisten gefreut, wenn die Israeliten es hören, dass auch die Leute aus dem Südreich gerichtet werden. Und ich kann mir vorstellen, nach diesem Punkt entsteht eine Spannung. Die Zuhörer sind ruhig und warten. Wird Amos wirklich, er kommt ja aus dem Südreich, jetzt auch das Gericht über das Südreich verkündigen? Und Amos bringt ihnen den 7. Punkt. Auch Juda wird gerichtet werden. Die Verse 4 und 5. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Juda will ich sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind, sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren. Die Leute freuen sich, die Leute aus dem Nordreich freuen sich über diese gute Predigt. Endlich mal ist da ein Prophet, der ihnen genau das sagt, was sie hören wollen. Gott wird alle Feinde richten. Er hat über die Sünden der anderen gesprochen. Und ich glaube, die Zuhörer denken, jetzt ist die Predigt fertig. 7 Punkte Predigt, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Man hört vielleicht die Bibeln zugehen, sie wollen aufstehen, die Versammlung verlassen und dann sagt Amos, halt. Nicht der siebte Punkt war mein Hauptpunkt. Meine Predigt hat 8 Punkte. Sie denken sich, wieso 8? Wer wird denn noch gerichtet? Ich meine, denkt Amos jetzt vielleicht an die Ägypter? Und Amos sagt, nein, ihr. Ihr seid mein Hauptpunkt. Ihr werdet gerichtet werden. Amos 8. Punkt ist mein 3. Punkt. Wenn Gott anfängt zu brüllen, dann betrifft es die Ungerechtigkeit der Frommen, derjenigen, die sich für fromm halten. Wir lesen die Verse 6 bis 8. Und so spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Alle Dinge, die Amos hier anspricht, sind ausdrückliche Verstoße gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gesetz. Auch sie machen Sklaven. Schaut mal, sie sind nicht besser. Auch sie unterdrücken Arme. Sie leben in sexueller Unmoral. Vater und Sohn missbrauchen das gleiche Mädchen. Sie nutzen Verschuldete schamlos aus. Wisst ihr, sie haben bisher gedacht, wir sind doch gut. Wir sind doch die Frommen. Wir sind doch Gottes auserwähltes Volk. Wir geben doch den Zehnten. Wir sind doch immer im Gottesdienst. Wir beten zu Gott und danken ihm, dass wir nicht so sind wie unsere Nachbarvölker. Das kann doch nicht sein. Sie jubeln, wenn Amos über die Sünden der anderen spricht, aber sie sind geistlich blind für ihre eigene Sünde. Wisst ihr, ihre eigene Sünde zu sehen, es fällt ihnen so schwer, wie wenn ein blinder Mensch in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze suchen muss. Funktioniert nicht. Sie haben keine Sicht für die Sünde in ihrem Leben. Und Amos sagt, ihr seid genauso wie eure gottlosen Nachbarn. Ihr seid genauso wie die Heiden. Euer Leben macht überhaupt keinen Unterschied. Eigentlich solltet ihr als mein Volk ein Licht sein für die Heiden. Schon im Alten Testament galt der Missionsbefehl. Ein Licht sein für die Heiden. Ihr solltet anders sein, aber euer Leben macht keinen Unterschied. Auch eure Hände sind schmutzig. Am 30. August 2012 konnte man in den CBS-Nachrichten von einer Touristin lesen, die auf einer Bustour durch Island plötzlich vermisst wurde. Das Ganze mündete in einer verzweifelten Suche mit etwa 50 Rettungskräften in der Luft und auf dem Land. Wie kam es zu dieser vermissten Meldung? Diese Frau verließ die Reisegruppe, um ihre Klamotten zu wechseln. Als sie mit einer anderen Kleidung in den Bus zurückkam, hat sie keiner aus ihrer Gruppe erkannt. Dann wurde plötzlich im Bus von ihr gesprochen. Es wurde davon gesprochen, dass eine Frau noch fehlte. Die vermisste Frau wurde beschrieben, eine Asiatin in dunkler Kleidung, die gut Englisch spricht. Und das Problem war, die Frau, die selbst im Bus saß, wusste nicht, dass von ihr die Rede war. Und sie half fleißig mit beim Suchen. Und einige Stunden später, um 3 Uhr nachts, fand der Suchtrupp heraus, dass die Frau, die sie suchten, mitten unter ihnen war. Der Polizeichef Sven Ronason teilte daraufhin der Öffentlichkeit mit, dass diese Frau einfach nicht verstanden hat, dass sie die Vermisste war. Es ist zum Grinsen, oder? Aber schaut mal, ihr Lieben, geht es uns nicht manchmal ähnlich, wenn wir über Sünde nachdenken? Da wird über Sünde gepredigt und wir denken uns, ach gut, dass Bruder X heute im Gottesdienst ist, der muss das hören. Wie gut, Schwester Y ist da, das ist genau eine Predigt für sie. Und wir merken gar nicht, dass Gott eigentlich uns meint. Wisst ihr, wenn Gott über Sünde spricht, geht es nicht immer nur um die Sünden der anderen. Dann geht es um unsere Sünde in unserem Leben. Ihr Lieben, wenn wir Sonntag für Sonntag den Gottesdienstsaal verlassen und den Eindruck haben, dass in unserem Leben alles stimmt, dann ist es vielleicht mal gut zu beten, Herr, zeig du mir bitte die Grausamkeit der Sünde in meinem Leben. Zeig du mir neu, wie du über Sünde denkst. Ihr Lieben, ich habe das am Montag gemacht, diese Woche. Ich war draußen, ich mache das häufig in einem Spaziergang im Wald mit dem Herrn. Ich habe gesagt, Herr, ich bin so stolz. Ich habe so viele Sünden in meinem Leben. Bitte zeig du mir, wie grässlich diese Sünde ist. Arbeite du an mir. Nimm es weg. Zerbrich du mich. Vergib du mir. Schenk du mir eine erneuerte Sicht über dich und über Sünde. Ihr wisst ja, Gott erhört dieses Gebet immer. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, zeig du mir, wie sündig ich bin, zeigt er uns, wie sündig wir sind. Aber er zeigt uns zugleich, wie gnädig er ist. Und dass es Vergebung gibt. Wisst ihr, die Botschaft von Amos endet in Kapitel 9, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen, mit einer wunderbaren Verheißung. Mit der Verheißung, dass Gott das, was in Trümmern liegt, wieder aufbauen kann. Vielleicht sitzt du heute hier und musst feststellen, mein Leben ist eigentlich ein Trümmerhaufen. Es ist so viel Sünde, so viel kaputt. Irgendwie schaffe ich es nicht, so zu leben, wie Gott es möchte. In Amos 9 verkündigt Amos, dass das Haus Davids wieder aufgebaut werden wird, die Dynastie Davids, dass der Sohn Davids mit anderen Worten kommen wird. Wir sehen die Erfüllung in Matthäus 1, der Sohn Davids, Jesus, er kommt, um uns zu retten von unseren Sünden. Ihr Lieben, die Antwort auf den brüllenden Löwen ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Jesus Christus, er starb. Für unsere Sünden, bei ihm finden wir Vergebung, bei ihm finden wir Heilung. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir, wenn wir heute nach Hause gehen, Gott neu darum bitten, Jesus, zeig du mir, wie grässlich meine Sünde ist und zugleich zeig du mir aber auch, wie groß deine Gnade ist. Ich kann euch versprechen, Gott erhört solche Gebete gerne. Amen. Damit kommen wir zum Ende des ersten Teils. Wir wollen jetzt eine 10-Minuten-Pause, ist das richtig? Eine etwa 10-Minuten-Pause machen. Da vorne gibt es wohl auch etwas Wasser zu trinken. Und dann bitte ich um Punkt 8 wieder hier zu sein, dann machen wir mit dem zweiten Vortrag weiter.